Es flogen Leute, die verrückten Künstler flogen ein nach München, um in München von Mailand, von Paris, von London, von New York flog man nach München, um in München sich einzukleiden. Hallo? Da haben sich die Rolling Stones und Elton John und alle eingekleidet. Und wenn da in der Disco neben dir jemand sich gefläzt hat und der sah aus wie Keith Richard, das war Keith Richard.
Michael Holm hat sie miterlebt, die große Zeit in München. Er war mittendrin als erfolgreicher Sänger und Songwriter. Er hat viel gearbeitet, aber auch viel gefeiert. Mir hat er von magischen Partys auf Ibiza erzählt, von 4 traumhaften Wochen bei Sean Connery auf Marbella und von seinen Anfängen in Berlin. 80 Jahre alt ist Michael Holm jetzt und er sprüht nur so vor Lebensfreude. Das ist echt ansteckend und deshalb wünsche ich jetzt auch einfach ganz viel Spaß mit Michael Holm.
Assenheimers Promi-Talk von SWR 4.
Michael Holm ist mein Gast. Michael, ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Lieber Jörg, ich bedanke mich für die Einladung.
Ich kann es nicht glauben, dass bei dir jetzt dann die 80 steht, wenn man dich hier sieht, wenn man auch erlebt hat, wie du hier ins Studio tänzelst. Verrat mir sofort dein Geheimnis, was da...
Das Hauptgeheimnis, da gibt natürlich immer mehrere Sachen. A, ich glaube, das ganz Wichtige, man muss ein gewisses Talent zum Glück haben. Also, wenn es einem gut geht, das auch empfinden können. Mancher Milliardär, der jammert und denkt, und ist unzufrieden. Nein, wenn es einem gut geht, muss man wissen, hey, du bist gut drauf, es geht dir gut.
Also dann bist du ein Milliardär, der glücklich ist.
Ich bin kein Milliardär, aber ich bin glücklich. Und ich glaube, außerdem ganz wichtig, und das ist ja das, was du auch machen, du bist ja auch sehr knackig und fit dabei, also bewegen. Ne? Also jeden Tag irgendwas machen. Ich gehe mit meinem Hund spazieren. Also ich marschiere voran oder ich radle 2 Stunden durchs Oberland oder jetzt in diesen letzten 4 Monaten war das nicht möglich, aber sonst gehe ich 2-mal mit einem Freund zum Fitnessstudio und das tut einem gut.
Hinterher so richtig, Eisenstämmen? Oder was machst du?
Also ich mache natürlich also Eisenstämmen. Die Abteilung haben wir auch. Das ist die Abteilung B. Aber nee, ich mache die normalen Maschinen schon, weil ich hatte auch mal Probleme, kurzzeitig zwar, aber durchaus schmerzhaft mit dem Rücken. Ja. Und wie ich da so krumm vor mich hinlaufe, da sagt eine unserer Reiterinnen, wie wir unseren Hof hatten in Oberbayern, sag mal, Michael, du läufst ja wie eine Kräuterhexe rum. So, ja, wenn du meine Rückenschmerzen... Ja, Rückenschmerzen, hör mal. Das ist ganz unmodern. Da geht man in die Rückenschule, da geht man in Fitness. Aha. Und hat mir das so ein bisschen erklärt, die Muskeln und das und ganz. Und das habe ich gemacht. Und nach 3 Monaten wache ich morgens auf und denke, ah, das Leben ist schön.
Es tut
wunderbar.
Weh.
Es tut nichts mehr weh. Ja. Da habe ich auf einmal, und seitdem glaube ich, und das war im Jahr 1991, ich weiß es noch ganz genau, also einige Jahre her, seitdem glaube ich an die Kraft der Fitness und deswegen, ich habe immer sehr viel Sport geschrieben, Wasserski, Skifahren, Reiten und so weiter, das sowieso, aber seitdem gehe ich eben auch gezielt ins Fitnessstudio.
Weil du sagst 1991, ich weiß, warum dir da nichts mehr wehgetan hat, da hast du geheiratet.
Ja.
Meine, da war aller Schmerz.
Meine wunderbare.
Auf einen Schlag weg.
Das kam ja danach.
Ach so. Du musstest ja schmerzfrei werden, um zu heiraten.
Das ging aber wieder, wie gesagt, in 3 Monaten. Bei mir hat das also wahnsinnig schnell gewirkt. Und seitdem, wenn man das selber erlebt, dann weiß man, da kann dir jeder was sagen, weil da gibt es Pillen einrenken und Dings und Spritzen und so weiter. Nix. Da gibt es eins, Kraft. Rückenschule und Fitnessstudio.
Ja. Top. Also man sieht's, dir geht's gut. Und ich habe dein Buch gelesen, deine Erinnerungen. Wir könnten stundenlang miteinander reden. Das ist schon mal klar. Absolut. Aber eine Frage habe ich mir tatsächlich aus der Lektüre mitgenommen. Hat deine Mutter dir, Michael, mal die Karten gelegt und in deine Zukunft geschaut?
Ja.
Ich frage das deshalb, weil deine Mutter offensichtlich ein Talent hatte. Hat damals, als ihr nach dem Krieg auch wirklich Hunger hattet, ihr brauchtet was zu essen, hat sie den Bauersfrauen die Karten gelegt, in die Zukunft geschaut, dann auch mal was Positives gesehen, das hat sicher auch geholfen und hat dann für euch Futter organisiert.
Ja, aber wie? Das waren damals die Frauen sowieso unheimlich. Es waren ja die Männer entweder gefallen oder in der Kriegsgefangenschaft oder versehrt. Also die Frauen mussten irgendwie alles stemmen und es war eben noch in der Zeit, wo auch noch nichts mit Marken und so organisiert war. Dann ist meine Mutter mit ihrer Bekannten mit dem Bollerwagen aufs Land gezogen und die Bauersfrauen, die haben sich natürlich gefreut, wenn da jemand da war. Meine Mutter war eine sehr unterhaltsame, spritzige Person. Und ich habe dann auch gesagt, wie kannst du denn das immer so genau wissen? Ach, weißt du, wenn man da ist, dann wird ja erstmal Kaffee getrunken und da muss man nur hören, wie die sich unterhalten. Und wenn sie dann über eine Frau dann immer so, ja, schlampig, ah, und dann kichern anfangen, dann weiß ich, aha, die ist nicht so ganz ordentlich. Wenn sie bei da noch recht, dann weiß ich, aha, die hat da die Brau und so weiter, dann weiß man das schon. Und außerdem, ich habe ja meine Karten. Meine Mutter hat dann auch wirklich, das ist ja ein, sie kommt von Wilhelmshaven, also von der Waterkant, wo man die Spökenkieker, ja, also noch hochschätzt. Und sie hatte da wirklich auch das Gefühl, dass sie da Dinge weiß oder sagen kann, die andere nicht wissen. Und ich weiß es zum Beispiel im Krieg von zwei Tanten von mir, wo die Männer gestorben sind. Dann sagten die, der Hermann ist gestern Nacht gefallen. Und eine Woche später kam sehr gerne und denkt,
deine Mutter hat das quasi erspürt.
Erspürt, ja. Also das muss ich sagen, das haben, und es waren nicht die einzige, es gab viele Frauen, die da so empfunden haben. Das war halt diese enge Verbundenheit auf der einen Seite und auf der anderen Seite etwas, was man Magie oder zweites Gesicht oder sonst wie nennen kann. Ich bin überhaupt nicht abergläubig und kein Esoteriker und so, Jörg, keine Angst, aber hat meine Mama da wirklich ein paar Mal richtig, total richtig gelegen und B, hat sie uns mit ihrer wunderbar, aufs Allerfeinste wirklich durchgebracht.
Und was hat sie gesehen, wenn sie dir die Karten gelegt hat? Wahrscheinlich ganz viel Glück. Und
ja, positiv nur immer, oder? Die Mutter, die wird einem so allein aus Gründen der Mutterliebe wird sie einem nichts Negatives sagen. Aber also, ich muss sagen, das habe ich ganz verdrängt oder vergessen, aber diese Geschichte in Wolfsburg, wo wir wirklich davon abgehangen haben, von unserer Mutter, von ihrem Witz, von ihrer Intelligenz, von ihrer Fähigkeit, Leute zu unterhalten und eben auch dann die Karten zu legen und die richtig zu deuten, das ist ganz großartig.
Und das Unterhaltungstalent hat sie dir, glaube ich, direkt
ein bisschen
vererbt. Und den Charme und den Witz, auch auf der Bühne einfach zu stehen und den Leuten Freude zu bereiten. Dein Vater war damals noch in Gefangenschaft.
Der war bei der U-Boot-Waffe und er war in Bergen in Norwegen in der Gefangenschaft, ja.
Und als er zurückkam, musstet ihr, du hast es vier Geschwister, ne?
Ja.
Musstet diesen Mann, diesen Fremden erstmal kennenlernen, oder?
Ja, das ist natürlich, ich habe meinen Vater vielleicht mit 2 Jahren gesehen oder 2,5 Jahren, das war natürlich keine Erinnerung mehr und da war ich dann, 5 oder 6 Jahre und dann kommt ein fremder Mann, der ganz, wie das damals ja alle Männer waren, ganz bestimmend sofort das Regiment übernommen hat und eines in jedem Fall und sofort seine grenzenlose Begeisterung und Liebe für die Musik, für die klassische Musik im Übrigen, nur Klassik, näher gebracht und eingepflanzt hat. Ich bin aufgewachsen mit Beethoven und Mozart und Bach und Boccherini und Vivaldi und Ditter von Dittersdorf und wie sie alle heißen, alles. Bei uns gab's nur Klassik. Also ich habe mir die tiefen Kultur sozusagen selber erarbeitet. Da war ich 14 Jahre, 13 oder 14 Jahre, da habe ich das erste Mal bei einem Klassenkameraden, bei uns zu Hause gab es nur kontrollierten Medienkonsum. Also heute schwer, wäre das schwer durchzuziehen, aber damals war das noch einfach. Da gab es den Rundfunk zumachen, Ende mit Medien. Fernseher hatten wir sowieso nicht. Ich habe das erste Mal mit meinem Leben mit 17 Jahren ferngesehen. Also das waren dann doch noch andere Zeiten.
Aber wenn dein Vater da die Hochkultur, ich glaube auch Literatur, klassische
alles,
Musik.
Alles, von Kleist über Sartre bis zu Goethe, Schiller, alles, was gut und teuer war, das hat er geschätzt.
Und dann kommt der Bub, heim und sagt, da gibt's einen, der nennt sich Elvis. Und der macht was ganz anderes, finde ich viel cooler.
Und vor allen Dingen diese ganz andere Musik, die hat mich auch ganz anders berührt. Ich habe immer ein wunderbares Gefühl gehabt bei klassischer Musik, aber das ist eben was fürs Herz und für die Ohren. Aber dann gibt's auf einmal Musik, die ist für den ganzen Körper. Da kriegst du Gänsehaut, da kommst du Schweißperlen auf der Stirn. Und das war diese erste Begegnung, Deswegen wollte ich dann ja auch eine Gitarre haben und die habe ich mir dann selber verdient, weil mein Vater mir nur als Meister an der Flöte eine Gitarre gegönnt hätte. Und so habe ich in Möhrendorf, in einem kleinen Bauerndorf in der Nähe von Erlangen, 6 Wochen den Sommerurlaub gearbeitet, als Knecht sozusagen.
Richtig auf dem Feld?
Ja, auf dem Feld und das war ein Milchbetrieb, also Türe füttern, misten natürlich und dann schneiden das Frischgras und. Hat mir eigentlich auch Spaß gemacht. Und da habe ich 75 Mark, weiß ich noch genau, verdient. Und für 51 Mark habe ich eine Framus-Gitarre von einem Mitschüler, dessen Vater in Bubenreuth bei Framus gearbeitet hat. Framus war eine Firma, die aus dem Sudetenland dann nach dem Zweiten Weltkrieg in die Nähe von Erlangen umgezogen ist und sehr gute Instrumente und schöne Instrumente, Geigen, Bratschen, alles mögliche, eben auch Gitarren. Und da habe ich so eine Gitarre mit kleinen Schmunzelfehlern, du weißt, was ich meine, also Lackdings hier abgestorben. Aber
für 51 Mark den Traum erfüllt.
Entschuldigung, ja. Und ein Heft für 5 Mark Gitarren spielen in 10 Stunden. Das klingt jetzt sehr lächerlich, aber ich war ja musikalisch durchaus vorgebildet. Und zwar, ich konnte vom Blatt singen beispielsweise und spielen auch mit der Flöte. Also war das für mich mit den Harmonien zwar ein bisschen neu, weil vorher war es nur Melodie, aber trotzdem, ich war relativ nah dran und Fingerchen auf die Seite.
Das und du hast dich dann wirklich in dein Kinder-Jugendzimmer gesetzt und hast
da losgejammt für mich.
Und dein Vater, hat er das dann, da du dir selbst erarbeitet hast, dann gesagt,
du hattest zwar akzeptiert, aber er war traurig.
Ja. Verloren für die hohe Kunst.
Eigentlich das erste Mal, dass ich so ein Leuchten in seinen Augen gesehen habe und anerkennendes Nicken, das war bei Tränenlügen nicht. Weil das war ja nun ein Monster-Arrangement mit den Londoner Symphonikern im Barry Mann Studio in London aufgenommen, mit dem besten Rhythmusgruppe, die es damals gab in London, und mit Susanne und Madeleine Bell, dem legendären Damenchor. Das hat ihm dann schon etwas imponiert. Ja?
Aber vorher Mendocino und so, kann man mal machen. Aber.
Ja, also nein. Ja. Nein, das war nicht seins. Nein. Muss ja auch nicht. Also ich bin ja nach wie vor ein glühender Verehrer der klassischen Musik und nach wie vor ist Johann Sebastian Bach für mich das Allergrößte. Also deswegen, es muss ja auch, bloß lass 1000 Blumen blühen. Ich bin eben vom Country über Schlager und Rock bis zur Klassik und da darf auch mal live auch Jazz dabei sein und das gibt sogar den ein oder anderen Grandmaster Flash beispielsweise, Rapper, den ich toll finde. Also deswegen, tolle Musik ist tolle Musik.
Du schreibst auch in deinem Buch, du findest es eigentlich schade, dass irgendwann da so Gräben geschaffen wurden. Du hast gemeint, früher konnte man zu Deep Purple schön abrocken und dann schmusen zu Roy Black.
Gab es keine, auch in den Diskotheken. Ja. Da wurde also voll, was weiß ich, Whole Lotta Love und hinterher kam Bernd Klüver, der Junge mit der Mundharmonika. Also das ging lockerflockig alles über den Hocker und das fing dann Ende der 70er, also in den 80ern fing das so an, so eine Trennung. Da gab es die wunderbare, von mir sehr geschätzte Neue Deutsche Welle mit da, was, aha, alleine dieses aha ist einmalig, Weltklasse. Ja,
ich hätte jetzt gedacht, das hätte dich als damals Vertreter des klassischen 70er-Jahre-Schlagers eher genervt, dass die da kamen. Die haben dem alten Schlager ja so ein bisschen den Hahn
natürlich
abgedreht.
Das habe ich aber auch. Das war die andere Seite der Geschichte. Da habe ich erkannt, die machen Sachen im Tretboot, in Seenot, fahren wir im Abend, sagtest du nicht, Motorboot und so. Und diese wunderbaren, herrlichen, ausgeflippten, der Goldene Reiter und so, extra breit und wie sie alle hießen und natürlich besonders Nena, fand ich fantastisch. Aber es war mir auch klar, dass ich da momentan also auf einer Insel bin, an die ich nicht rudern kann, dass die auf einer Insel sind, zu der ich nicht hinrudern kann oder schwimmen kann. Also immer hatten wir so spaßesmäßig in den 70er Jahren, wo wir dachten, das ist für ewig, sind wir die Erfolgreichsten. Ja, wenn es mal mit mir in Deutschland nicht mehr klappt, dann ziehe ich mich beleidigt aufs internationale Geschäft zurück. Das war so der etwas hypertrophe Spruch. Und genau das habe ich mir dann gedacht. Ich habe dann dieses Instrumental-Act außer Taufe gehoben, Cusco, so New Age, Chill Out.
Kam da gerade auf, ne? Nee, vor allem in den
noch
USA.
Noch nicht. Das war erstmal mit Mühe und Not habe ich das nach Japan verkauft. Und nur deswegen, weil wir eine Produktion gemacht hatten mit einer Gruppe, die hieß 2+1. Ein hübsches, blondes Mädchen mit viel Busen und zwei nette Jungs daneben. Und diese 2+1 hatten einen Titel, der hieß Easy Come, Easy Go. Easy Come, Easy Go, There Goes My Heart Again. So Käsepolka wie Holle, wie Dolly Dot und Louf und so, wie die hießen. Kam sehr gut an beim Medium. 5 Firmen in Japan wollten unbedingt diese 2+1 haben. Da wir nicht wussten, zu wem geht man, habe ich die Sache erschwert und gesagt, also wer das nimmt, der muss dann auch Cusco nehmen.
Das Cusco. Hast du ein schönes Paket geschnürt für dich.
Ein Paket geschnürt und da haben 3 Firmen sind gleich ausgestiegen, aber 2 sind dann doch dran geblieben und wie es dann so kommt im Leben, Easy Come, Easy Go, also das Album lief ganz ordentlich, einen Hit hatten wir auch, Singapur, also Singapur, kannst dir vorstellen, wie es so in etwa ging, ja? Singapur, you are the only town that I adore, so ein Käsepolka halt, ja, was damals richtig angesagt war und richtig gut verkauft hat auch, und es lief dann auch ordentlich in Japan, aber Cusco hat's richtig gepackt, unter anderem deswegen, weil so blöd sind wir auch nicht, wir natürlich auf diesem Album Desert Island, nämlich meinen ersten Millionenseller, den ich damals mit 14 Jahren komponiert hatte, auch mit draufgenommen, mit einem ganz neuen Arrangement. Ja, und dann ging das über Japan, dann fing in Amerika im Jahr 1967 auf einmal eine neue Welle an. Es gab auf einmal 2400 Radiostationen, wobei Radiostationen kann klein sein und groß sein, aber eben private Radiostationen sind die ja alle da und die spielten New Age. Ja. Und da gab's Kitaro, Jean-Michel Jarre und noch so 3-4 andere und es gab kaum jemand, aber es gab Cusco. Mhm. Ja.
Was natürlich, weil du das gerade erzählst, was bei dir wirklich immer super funktioniert hat, wenn irgendwo eine Tür zuging, dann bist du nicht heulend vor der geschlossenen Tür sitzen geblieben, sondern hast halt geguckt, okay,
die nächste
Tür, die nächste. Ja. Amerika, ein Musikverlag, Country, Rock, also auch Dinge, wo man gesagt hat, da hat doch jetzt eigentlich der Holm nichts zu suchen, aber du warst da immer völlig ohne Berührungsängste. Aber nimm mich nochmal mit in diese Zeit, als du angefangen hast. Du hast dann, glaube ich, auch ein bisschen für die Eltern hast gesagt, ich gehe nach Berlin, studiere Jura.
Ja.
Das klingt immer gut.
Ja, das habe ich auch.
Anfänglich. Und hast aber, um dir dein Leben zu verdienen, im Musikverlag Meisel.
Bei Meisel. Intro und Intro, ja.
Genau.
Als Werkstudent.
Werkstudent hieß aber am Anfang Kaffeekochen.
Kaffeekochen und die Akten, ja, und Post verteilen. So die ganz normalen, die jeder nach 30 Minuten Einweisung kann das jeder, unter anderem auch, wenn du studierst. Aber das hat eigentlich nur einen oder anderthalb Monate gedauert. Dann kam Peter Meisel, mal der so ein sehr großer, sportlicher, sehr progressiver Mann. Es gab damals eigentlich nur dieses Haus Meisel, die also mit jungen, in Anführungszeichen, also Anfang 20-jährigen Burschen gearbeitet hat, der kam und hatte so einen kleinen Ausbruch. Ach, in Deutschland, warum ist da in England jeden Tag irgendein neues Talent? Da hörst du jeden Tag ein neuer Name, ein neuen. Nur in Deutschland, wir haben ja gar nichts. Warum schreibst du eigentlich keine Musik? So anklagend, rhetorische Frage. Und dann konnte ich ja sagen, wieso? Ich habe auch schon. Ja, wie viel denn? Ja, 120, 150, weiß ich jetzt auch nicht. Ich habe sie nicht gezählt.
Also, hattest du damals wirklich oder hast du geblufft? Ja. Also, dass du schon komponiert hast, weiß ich. Aber 120, 150?
Ja, für mich. Ich habe Weihnachtslied geschrieben für die Eltern. Die wollten nur selbst gebasteltes Liebeslieder für meine Freundinnen. Wie auch immer. Und ansonsten Lieder, die mir einfach eingefallen sind. Und da ich nicht immer nur la-la-la, wie bei Desert Island, la-la-la singen wollte, habe ich dann eben dazu Texte geschrieben, so wie ich mir das halt, wie sich der kleine Moritz vorstellt, wie ein Text klingen soll, ja. Mädchen bist mit den blonden Haaren, ach, du bist ja so schön, geh nicht so schnell vorüber, bleib doch bei mir stehen, so Sachen. Also, ja. Und dann habe ich davon halt mal so meine 3, 4 nach meinem gelungensten Titel, unter anderem auch dieses Desert Island, da wurde es ganz ruhig im Zimmer und dann kam die Irmi, bring doch mal die Papiere. Die Papiere waren der Vertrag.
Direkt der Vertrag unterschrieben.
Ja, und am nächsten Tag musste ich keinen Kaffee mehr kochen. Da hat man mir den Kaffee gekocht. Und ein halbes Jahr später war das produziert worden und kam weltweit raus, überall. Die hatten gute Kontakte damals, auch die Familie Meisel, respektive Peter und Irmtrud. Und in Japan, warum auch immer, wurde das die Titelmelodie für einen Film, einen japanischen Film. Und wurde daraufhin, als Titelmelodie war der Film vielleicht so erfolgreich, wie auch immer, oder der Titel war so gut, wie auch immer, wenigstens, da gab es dann 17 Coverversionen, Tokio Symphonieorchester und was weiß ich, wer das alles aufgenommen hat. Und 2 gesungene Versionen auch. Und da habe ich unter anderem gelernt, auf eine Instrumentalnummer kann man auch einen Text schreiben. Und Jahre später, Tränen lügen nicht, ist mir das dann auch unterlaufen.
Hast du da wirklich schon dran verdient oder hat dir Meisel einen Vertrag vorgelegt,
nein,
erstmal nur
immer,
ihn...
Nein, immer sauber.
Ja?
Das war ein ordentlicher und sauber, alles nach GEMA-Regeln natürlich.
Okay.
Ich kriegte von Meisel damals dann einen Vorschuss, 350 Mark, ich weiß es noch genau, verrechenbar mit meinen Lizenzen. Nein, aber alles, da wurde nichts weggezwickt und oder sonst was. Oder wie das teilweise bei Sängern üblich war, die wurden dann mit 1000 Mark, Freddy die ersten Platten, 2000 Mark, da hat er 1 Million Seller gehabt. Ja.
Und
da ist man nicht ganz zufrieden. Ja, die 2000 Mark hat er verdient und die Millionen haben die anderen verdient. Ne? Also deswegen,
deshalb frage ich.
Ja, nein, da muss ich sagen, habe ich bei Meisel nie in irgendeiner Form eine Zurücksetzung erfahren und auch nie beobachtet. Ich war ja dann jahrelang eben Kind im Hause und habe da geschrieben und produziert mit Joachim Heider unter anderem und mit Giorgio Moroder für andere Künstler. Nein, da waren sie immer sehr sauber. Also das war in Amerika natürlich sehr gang und gäbe. Oder teilweise dann so wie dem armen John Fogerty, wo dann das ganze Geld auf die Bahamas geschickt wurde und dann, ja, jetzt will ich aber nicht mehr und so, jetzt sind wir leider bankrott. Und der Manager hat daraufhin ein riesiges Hochhaus gebaut, der Bankrotte, ja. Also ja, furchtbar. Deswegen hat der auch, deswegen war der so frustriert und hat 10 Jahre lang nichts gemacht, hat John Fogerty, der geniale Schreiber. Ich meine, Rockin' All Over the World oder natürlich heute eine Art dritte Nationalhymne in Amerika, Proud Mary.
Mhm.
Ich habe ja, wir kommen ja viel von Zeilen her. Und ich hatte immer eine Zeile, die hieß Giorgio und ich, die fand ich gut. Ich hatte keine Geschichte, aber das klingt gut, Giorgio und ich. Und irgendwann habe ich dann mal einen Titel gemacht und der John Fogerty schreibt in seinen Memoiren auch, er hatte immer eine Zeile Proud Mary. Das klang gut, das hat er sich aufgeschrieben und da hat er irgendwie jahrelang immer, Proud Mary. Und dann hat er eine Zeitung gelesen und da sieht er ein Schiff und das Schiff heißt Elisabeth. Ach, das könnte ein Schiff sein, Proud Mary. Und dann hat er diese Geschichte erfunden, left a good job in the city und so weiter, die man kennt, war nie auf einem Riverboat.
So setzen sich die Texte dann manchmal zusammen.
Ja, manchmal hat man einfach eine Idee, die einem gefällt.
Aha.
Und das klingt gut. Proud Mary, das klingt gut. Ja, aber was heißt das? Ja, zum Beispiel die Geschichte von einem...
Und wenn du, ich weiß nicht, ob bei Giorgio und ich, ob da Giorgio Moroder Pate stand, also war das der...
Giorgio, ich kannte Giorgio Moroder, keinen anderen Giorgio Moroder.
Also einfach ein genialer Kopf, wahnsinnig
unbeschreiblich,
erfolgreich. Ja. Und wenn ich es richtig weiß, hat er dich eigentlich zu deinem Glück gezwungen,
mehr oder weniger,
Mendocino zu singen. Also du wärst wahrscheinlich heute...
Das musst du machen.
Du wärst heute wahrscheinlich ein sehr erfolgreicher Texter, Produzent, Komponist.
Nicht der Michael Holm, den man kennt.
Wie kam es dazu, dass du da nicht den Riecher hattest zu sagen, ja klar, mache ich, sondern erstmal dich so, hast du dich geziert damals? So kann ich mir gar nicht vorstellen, ehrlich gesagt.
Ein bisschen vielleicht schon, aber eigentlich der Hauptgrund war, dass ich bei Phonogramm einen Titel rausgebracht hatte, der gefloppt ist. Und mir dann der E&A-Chef von Phonogramm sagte, Michael, eins verstehe ich nicht, du bist doch so professionell und so erfolgreich als Autor, als Komponist, als Texter, sogar Produzent. Wieso machst du dir eigentlich deinen Namen kaputt mit deiner Singerei? Und das war 68, da dachte ich, oh, wenn das so rüberkommt, ich wollte mir natürlich meinen Namen überhaupt nicht kaputt machen.
Das ist aber ein böser Kommentar.
Ja, Entschuldigung, aber er war klar und geradeaus und deswegen, also das war nicht nur geziert, sondern das war deswegen so, ich will mir meinen Namen nicht kaputt machen. Und mir haben dann auch die Herren von Ariola, wie sie merkten, der meint das ernst mit dem, na, ich weiß nicht. Und wir, ja, wenn Michael Holm uns diesen Gefallen nicht tut, dann werden wir in Zukunft bei Michael Holm-Titeln etwas zurückhaltender sein. Und Ariola, Jörg, das war damals, Steve, die hatten alle, ja, von Rex Gildo über Udo Jürgens bis Peter Alexander und wen sonst nicht noch, aber alle. Und das wollte ich mir auf gar keinen Fall mit Ariola verderben. Und dann haben wir uns ja auch so geeinigt, was sehr glücklich war, auf einen Titelvertrag. Mhm. Das ist natürlich sehr gut, wenn du eine Platte hast, die hat 1 Million und dann kommt die Firma und sagt, wie sieht's aus mit einem Vertrag? Ja, dann hast du gute Karten. Mhm. Das nur nebenbei.
Gut verhandelt immer. Aber wenn Giorgio gerufen hat, Giorgio Moroder, dann warst du eigentlich immer überzeugt, weil du wusstest, der
hat das Besondere. Es gibt diese Menschen, diese außergewöhnliche kreative Magie haben. Das geht weit über die normale Überzeugungskraft. Das spürt man. Das ist wie eine Vibration, die man, eine Good Vibrations, die Amerikaner wissen das, oder wie die Musiker, it's not in my vibes, ich spüre es nicht. Ja, bei ihm konnte man das spüren, das außergewöhnliche Leidenschaft, Sehnsucht, Hunger nach neuen Sounds, nach etwas, das ganz anders klingt. Und er hat schon damals, als es noch keine Synthesizer und Musik und so weiter gab, hat er schon dann das Schlagzeug, die Gitarre aufgenommen im Bad und dann den Verstärker anders hingestellt, hat mir das auch immer erklärt, ganz so, sagt, was machst du da eigentlich? Wie klingt das? Klingt alles so geil bei dir. Weißt, das mache ich unter. Da ist er immer ein Magier gewesen. Und ich weiß noch, das letzte Mal, wie wir dann ganz intensiv uns unterhalten haben, hatte ich Martin Mann gerade produziert in seinem Studio mit Heute wollen wir leben, Down by the River, auf Deutsch die Version. Martin Mann hat gesungen und wir machen eine Produktionspause und Giorgio kommt mit einer Kaffeetasse so links und Zeitung unterm Arm, kommt so vorbei, setzt sich zu uns und ich sage so, na Giorgio, du wohl nur noch hier Studio-Eigentümer, lässt die Rolling Stones und meine Wenigkeit hier bei dir produzieren, streichst die Kohle an und trinkst Kaffee. Weißt du, Michael, ich habe jetzt mit der Donna Summer, das war eine Chorsängerin, die also sehr populär schon, bevor sie erfolgreich war, war hängen geblieben bei irgendeiner Tournee von in München und war da eine sehr beliebte Chorsängerin, die ja auch des Öfteren genommen hatte, ganz entzückende, wunderbare schwarze Lady. Ich habe jetzt mit der Dana was aufgenommen, weißt? Und das hat mir die Phonogramm abgelehnt. Und jetzt warte ich noch 4 Monate und dann ist der Vertrag vorbei und dann habe ich einen Welterfolg.
Wie das cool. War. Der hat's genau gewusst.
I love to love you, baby. Unten der Black and Decker. Und oben das Love to love you, baby. Das hat er gewusst, ja. Absolut.
Das sind auch so Menschen, die völlig angstfrei an ihr Geschäft gehen, oder?
Der Giorgio ist immer vom 10-Meter-Brett springen, nicht schauen, ob da Wasser ist. Ja, die Hauptsache springen, das wird schon gehen, ja. Weißt?
Schön. Also ganz wichtiger Mensch in deinem Leben.
Definitiv.
Du hast, glaube ich, die besten Zeiten in Berlin erlebt, so 63 bis Ende 60er Jahre.
Und dann München.
München.
Das war mein Jahrzehnt, mein absolutes Jahr.
Und da hast du so richtig die aufkommende Schickeria erlebt, oder?
Wunderbar. Also München war damals wirklich die Stadt, the place to be. Es haben alle waren in München. Es flogen Leute, die verrückten Künstler flogen ein nach München, um in München von Mailand, von Paris, von London, von New York flog man nach München, um in München sich einzukleiden. Hallo? Das musst du heute mal den Münchner sagen. Die sagen, was? Da war in der Mailand. Nein, Lord John, Lady Jane, wo ich meinen sagenumwobenen, gefürchteten goldenen Satinanzug mit Pailletten.
Den Baby, du bist gerade getragen.
Ja. Wunderbar. Er war mal. haben sich die Rolling Stones und Elton John und alle eingekleidet. Und wenn da in der Disco neben dir jemand sich gefläzt hat und der sah aus wie Keith Richards, das war Keith Richards. Und was weiß ich, die von Queen, der Dings, der Freddie Mercury, der David Bowie, der Elton John, alle. Und Elton John dann teilweise machte der so 2 Stunden Konzerte in dem angesagten, so eine Kneipe, wo sehr viele Schwule waren.
Ja.
Und da hat er dann, um so einen Typen zu imponieren, hat er sich ans Piano gesetzt und hat da 2 Stunden gesungen und gespielt. Das war so. Das waren die 70er Jahre in München. Das hattest du nirgendwo. Wir hatten 142 Studios, die Tag und Nacht ausgebucht waren. Wir hatten den Sound of Munich. Nicht zu vergessen, wer also Disco oder sonst was produzieren wollte, musste eh nach München kommen, weil wir die Sonnleitner und die Artstreicher, die sich darauf eingearbeitet haben.
Wie schwierig war das, wenn man da so, du warst ja dann relativ nah dran,
ja.
Wie schwierig war das da nicht abzuheben, / abzuschmieren in der Zeit, ja. Weil da gab es ja alle Versuchungen dieser Welt, vom Alkohol übertrogen.
Ja. Das war ganz einfach, weil wir so viel gearbeitet haben. Wir haben gearbeitet wie die, morgens um 11 Uhr ging's los bis nachts um 2 oder 3 und morgens um 11 ging's los bis nachts um 1, dann ging man allerdings noch in die Disco und hat dann noch abgehangen, ja.
Okay.
Also, wir haben
nie in Versuchung geraten oder, wieso nicht Versuchung, aber mal das Gefühl gehabt, jetzt wird's für mich gefährlich, weil ich da so ein bisschen den Kompass verliere?
Nein, den habe ich nie verloren. Also nicht meines, vielleicht habe ich den Kompass verloren, ohne es zu wissen, aber nein, nach meiner frischen Erinnerung habe und alle um mich herum auch, das war, also die Szene war unheimlich arbeitsam. Und wenn ich jetzt mich lobe hier, ich habe viel gearbeitet, ja dann der Ralf Siegel. Also, wenn einer wirklich gearbeitet hat, der Spruch war in München immer, die Mitarbeiter vom Ralf, da hat er wirklich so 30, 35 Mitarbeiter, richtig reichlich, die fahren am Wochenende im Audi und im VW an den Starnberger See und der Ralf fährt im Rolls-Royce ins Studio. Und so war das. Er wollte halt einen Rolls-Royce haben, aber der war Tag und Nacht im Studio, der hat gearbeitet, wirklich, und ja auch irre Erfolge, wenn man das mal so zusammenzieht, das ist unbeschreiblich. Und er ist für mich so der letzte große Schlagerkönig.
Mhm.
In den 50er Jahren war das der Michael Jari, in den 60er Jahren war es der Christian Bruhn. Und in den 70er, ein bisschen die 80er hinein, ein bisschen Frieden und so weiter, ja. War es der Ralf Siegel.
Heute würde man sagen, Michael, Work-Life-Balance, die stimmt dann bei Siegel wahrscheinlich nicht
die
so wirklich.
Die stimmte nicht
bei
so.
Bei dir habe ich aber schöne Bilder gesehen,
ja,
von Ibiza und die große Weltreise.
Das haben wir,
du hast schon geschaut, dass
das
gut geht.
Das haben wir sehr genossen. Wir haben hart gearbeitet, erbarmungslos, aber wir haben auch wirklich es krachen lassen mit dem Feiern und ich hatte so ein offenes Haus, also bei mir war Party und dann musste ich wegfahren zur Hitparade, das Haus Mauerkircher Straße, das war also eine Viertelstunde vom Flughafen, damals war es noch so, wenn man 10 Minuten vom Flug kam, das ging immer noch so und wenn man ein bisschen später war, dann haben die nochmal gewartet und irgendjemand hatte das Gepäck und die Stewardess rannte vor und halt noch nicht weg, also das war noch ein bisschen eine andere Zeit und dann, wenn ich zurückkam von der Hitparade, da war die Party immer noch da, immer noch im Gang. So war das teilweise und ja, wir haben viel gefeiert und wir hatten eine enge Freundschaft zu vielen, auch nicht mit dem Musikgeschäft befindlichen Leuten, die aber dadurch, die sehr fasziniert waren vom Fernsehen und Rundfunk und Dings und Platte und wir sind immer mit klickenmäßig in Urlaub gefahren, also Ibiza war besonders so eine Insel, die einmalig wunderbar, ganz speziell war, bis in die Ende der 80er Jahre hinein. Und da waren wir dann zu 15, 16, 20, haben dann eine riesen Villa gemietet, Villa Madorga in einem Jahr zum Beispiel, von einem berühmten spanischen Maler, ein riesen Grundstück, 2 Hektar mit Obstbäumen, einen riesen Swimmingpool. Und da kam dann am zweiten Tag, wo wir da eingezogen waren, in die Villa Madorga, kam die Playboy und sagte, ja, wir würden gerne, das ist so eine wunderbare Anlage, dürfen wir denn da Fotos machen? Und da meine damalige Freundin, sowieso meine jetzige Frau, damals sowieso, auch im Playboy schon gewesen war, also und befreundet gewesen war mit einem Redakteur. Überhaupt nicht. Und dann war jeden Tag, kamen dann die Süßesten und haben da ihre Fotos gemacht. Und da wurden riesen Buffets immer aufgebaut, von denen wir natürlich auch profitiert
Playboy
haben.
Playboy hat bezahlt.
Playboy hat bezahlt in dem Fall. Und drei Tage oder vier Tage später, nachdem der Playboy da bei uns aufgeschaut, kam dann der Roman Polanski. Und er war den ganzen Urlaub mit uns zusammen, weil A, er begeistert war von den entzückenden Mädchen, die da immer wieder auftauchten. Also wir hatten da wirklich außergewöhnlich entspannte, wunderbare, kreative, verrückte Urlaube in Ibiza.
Du beschreibst es wunderbar, mit wie viel Lebensfreude ihr da unterwegs wart. Und ich habe ja vorhin auch schon gesagt, wenn es mal einen Misserfolg gab, dann weitergegangen, den Erfolg wieder gesucht und dann auch gefunden. Hast du absichtlich in deinen Erinnerungen negative Erlebnisse jetzt nicht breit getreten, die es ja in jedem Leben gibt? Es gibt Enttäuschungen, es gibt vielleicht auch mal Sorgen. Die teilst du da nicht mit, weil du so ein Typ bist, der sagt, ist vergessen, geht weiter?
Ich habe es ganz bewusst gemacht. Nein, Jörg, du hast da vollkommen recht. Ich habe natürlich wie alle in der Branche meine Hochs, meine Tiefs gehabt. Ich wurde über den Tisch gezogen. Ich habe selbst anderen Leuten auch mal das ein oder andere Mal auf den Fuß getreten, wie es halt so ist. Wir Menschen sind leider nicht perfekt und wir erleben Negatives und wir fügen anderen auch Negatives bei. Aber ich habe ganz bewusst mich da ich ein reiches, ein buntes, ein wunderbares, ein mit vielen Facetten bestücktes Leben hatte. Ich war immer der Meinung, wenn ich ein Buch schreibe, dann lasse ich den Prinz Harrys weg. Also hier von wegen, mein Bruder hat mich mal geschubst und ich bin hingefallen. Ich meine, hallo? Ja, also der große Bruder schubst den Kleinen. Das ist es wert, in ein Buch zu packen. Also, was nicht. Also, derartiges wollte ich weglassen. Und das hat der Hofmann und Campe, mein Verlag, dann auch sehr befürwortet. Haben gesagt, wir wollen keinen Dieter Bohlen da haben und wo gesägt wird und anderen. Nein, es gibt so viele. Wir haben ja nun, das Buch hätte auch 800 Seiten werden können. Ja. Es gibt so viele schöne Geschichten. Konzentriert euch auf die positiven. Und außerdem, ganz zum Schluss, ich bin ein Mensch, der hat Talent zum Glück.
Das hast du eingangs schon gesagt, ja.
Und das ist, glaube ich, extrem wichtig, weil jeder von uns, du, ich, alle hier, die Zuhörer, Hörerinnen und Zuhörer, alle erleben mal ihre Niederlagen und Dings und werden über den Tisch gezogen und werden beleidigt und fühlen sich gekränkt und alles das. Aber darüber hinwegzukommen und zu sagen, hallo, das ist halt mal so passiert. Im Übrigen, ich habe auch schon jemand mal ich habe auch schon mal Mädchen allein gelassen, aber ich wurde auch allein gelassen. Zum Beispiel von der entzückenden Ingrid Steger, in die ich damals sehr verliebt war, ja.
Und sie hat dich sitzen lassen?
Sie hat mich sitzen lassen, ja. Und ich bin die Reise zu dem Christian Anders nach Marbella zu den Connerys. Das war, weil da war auch, wollte mit einer Freundin in Urlaub fahren 1977 und die hat sich zwei Wochen vorher irgendwie anders verliebt und da war...
Das war aber nicht Ingrid Steger.
Das war nicht die Ingrid.
Nein, eine andere. Du bist also mindestens zweimal sitzen
gelassen. Vielleicht war es 3, 4, 5, 10 Mal oder 15 Mal. Wie man als junger Mensch sich eben verliebt auch und natürlich... Da gibt's dann durchaus eben nicht nur von meiner, sondern auch von der anderen Seite gab's dann halt, hallo, tschüss ey, es war sehr nett mit dir, aber jetzt habe ich einen besseren.
Hat sich dann aber gelohnt, weil du hast dann Christian Anders besucht. Gast bei Sean Connery, dem James Bond.
Dem James Bond, der zweieinhalb Jahre, ich weiß nicht wie lange, müsste man den Christian mal fragen. Mhm. Vielleicht schreibt er ja auch Memoiren, wer weiß das schon.
In letzter Zeit hat er sich ja eher ein bisschen seltsam geäußert auch mal, aber hätte sich ja auch viel zu erzählen.
Er ist ein Verrückter und er ist ein Spinner und man muss ihn nicht mehr ernst nehmen, aber er ist auch auf der anderen Seite ein wunderbarer Mensch. Und ich verdanke ihm einen meiner schönsten, traumhaftesten Urlaube. 4,5 Wochen bei den Connerys und dann nicht nur bei, sondern mit den Connerys. Ich wohnte zwar zusammen mit dem Christian in einem Gästehaus, das auch so 120 Quadratmeter, also richtig gut, so zwei Gästezimmer, großes Wohnzimmer, Küche, alles nur vom Allerfeinsten. Und die hatten da ihre große Villa auf dem riesen Grundstück direkt mit Meeresküste, ja, das Mittelmeer direkt, da konnte keiner, nur wir konnten da ins Meer springen. Also so, das gibt's gar nicht mehr heutzutage, ja, also einmalig. Und dann mit diesem Mann, der genauso charmant und witzig und souverän.
War er bondartig?
Der war so wie man den im Film, souverän und witzig und verspielt und charmant und auch verkichert, so gerne Witze erzählt. Er war genau eigentlich so, wie man sich diesen Bond, den man da so kennt, erträumt.
Ja,
also sportlich, gut aussehen. Der wurde eigentlich, finde ich, das gibt's bei manchen Männern ja, die werden älter und die werden immer besser aussehen. Und der
bei Sean Connery war es wirklich
unbeschreiblich, wie der aussah. Also da hatte der, hat er dann teilweise Perücke und so, aber da war so relativ Haare waren. Ich dachte mir, mein, dieser Mann, wie macht der das? Der sieht aus wie 3 Millionen Dollar. Und jeden Tag wird es 100.000 Dollar mehr. Ja? Also großartig. Nein, das sind so Erlebnisse, das kann man ja nicht kaufen. Ja. Das kannst du nirgends, Urlaub bei Connery, das kannst du nicht buchen.
Nee, gut, dass die
alleine und Christian, anders ist schuld daran. Und deswegen, das werde ich dem Christian nie vergessen.
Weil du jetzt gerade Liebesglück und Liebespech angesprochen hast. Du hast deine Frau 1900, deine dann spätere Frau 1981 kennengelernt.
Richtig.
In München, noch in dem ganzen Trubel, in diesem wohligen.
Und da waren wir.
Und dann habt ihr euch aber 10 Jahre Zeit gelassen, bis ihr geheiratet habt.
Wir waren dann
die Zweifel
auch mal
so groß? Oder?
Nein, es war mal, sie war auch mal, hat mal einen Seitengang, einen anderen kennengelernt, der sie auch fasziniert hat. Das hat sich über eine Zeit lang hingezogen und irgendwann war dann irgendwie der Spruch, Bimbi rannte durch München, ich will meinen Michi wieder haben. Ja?
Und der Michi hat sie erhört oder erst mal ein Michi, bisschen, hast du erstmal ein bisschen gezickt?
Nein, ich fand die Bimbi immer eine außergewöhnliche, wunderbare, nicht nur, dass sie eine tolle Reiterin ist, hat viel in Filmen mitgespielt zum Beispiel. Peter Chamonix, wenn der irgendwelche Filme dann gemacht und dann die Hauptdarstellerin musste reiten, dann kriegte
sie
die
Double?
Dann hat sie gedoubelt und hat dann aber Entschuldigung, aber richtig voran. Außerdem ist sie die Hundeflüsterin von Oberbayern, also die hat das Gefühl für Vierbeiner, also besonders für Hunde, das ist einmalig und magisch und wunderbar. Und wir haben da mittlerweile auch schon über die Yorkshire Hilfe, haben wir schon 60, 70 Hunde gehabt in der Pflege, die dann weitervermittelt, die aus der Tötung kamen, in die Pflege genommen, 2-3 Monate. Und dann, wenn die Hunde dann kommen, dann Dings und Platz machen und Stuben rein und alles sind, dann werden die weitervermittelt von, wie heißt sie noch? Ich weiß jetzt nicht mehr, wie sie heißt,
sie das Händchen Hilfe. Und den Riecher. Aber lass uns die Love Story noch zu Ende bringen. Also, sie hatte den.
Du bist sehr insistiert.
Du hast gesagt, sie hatte den Seitensprung gesagt, oder Seitengang. Das ist ja auch mal schön.
Ja, ja.
Und wollte dann aber ihren Michi zurück.
Ja.
Und du hast dann darüber weggesehen, über diese kurze Verwirrung und hast gesagt,
natürlich. Die Liebe überwindet alle Grenzen und Schranken und Hindernisse und Fehltritte.
Mhm. Und 1991 habt ihr dann
geheiratet,
habt zwei tolle Kinder. Sind jetzt, glaube ich,
900 Gäste waren zur Hochzeit, wenn ich das noch nebenbei.
Das
ein kleines reichen. Fest.
So ein kleines Fest. Genau.
Wir haben zwei wunderbare Kinder.
Ende 20, Anfang 30.
Mein Sohn ist 29, die Tochter ist 28. Mein Sohn ist großartiger Physiker und so ein Wahnsinniger, so einer, der macht die. Ich habe es nie verstanden, hat es mir dreimal erklärt. Die Architektur für 35 Programmierer.
Ach du lieber Gott, ja.
Ja, sage ich, wozu brauchen die dich? Warum da? Ja, Papi, die muss ja. Dann fängt er an und dann.
Du bist raus.
Ich bin raus. Aber ganz großartig, was er da macht. Und er sieht Probleme, nicht nur, er findet die Lösungen.
Mhm.
Also ist ein richtig wertvoller Zeitgenosse, kann man sagen, ja. Und genau das, was es heute gebraucht wird, MINT, ja. Einer von den MINTern, von den MINT-Fächern. Und meine Tochter, eine bildhübsche, wunderbare, einmalige junge Frau, liebt Kinder und sie ist Lehrerin geworden. Sie hätte auch sonst was werden können. Also ich habe sie auch dann mal noch, wie sie am Anfang des Studiums und noch am Ende der Schule, bevor sie Abitur war, sie dann auch mal ein paar Mal so beim Medienunternehmen, Goldstar und Radio Gong und so, hat da mal volontiert, um mal reinzuriechen. Mhm. Schatzel, das musst du mal alles von mir, das musst du mal erleben, das wird dir vielleicht gefallen und so weiter. Das hat ihr sehr gut gefallen, aber... Papi, ich liebe doch Kinder. Ich will, und habe ich gesagt, du musst glücklich werden. Nicht ich, sondern du. Also, und wenn du so glücklich wirst, dann ist das in Ordnung. Und im Übrigen habe ich heute Morgen gehört im Bayerischen Rundfunk, dass jetzt die Grundschullehrerinnen fast genauso gut bezahlt werden wie die Oberschullehrerinnen.
Endlich.
Also endlich.
Endlich, weil die machen die Basisarbeit.
Die machen
da muss
die
es funktionieren.
Basis ganz, ganz wunderbar.
Natürlich.
Und sie hat uns das geschildert, so also die ersten mal 4 Wochen mal in einer Klasse und dann musste sie ja wieder aufhören und dann haben die Kinder für sie gemalt und so weiter und die Kleinen haben sich um ihre Beine geschlungen, du darfst nicht gehen und haben geweint und so. Also sie hat das ganz berührend uns geschildert und das ist eben ihr Leben und ich zeige dir gleich mal hier in meinem Handy Bilder von meiner Tochter, damit du weißt, sie hätte auch Weltstar werden können, aber nein, sie wollte Lehrerin werden.
Du hast vorher gesagt, du hast zweimal so gesagt, das Talent zum Glücklichsein.
Ja.
Du lebst es voll aus, auch wie du mir hier jetzt gegenüber sitzt, das macht so Spaß, dir zuzuhören.
Okay.
Jetzt bist du 80. Hast du manchmal Angst, dass du die ganze Lebensfreude jetzt dann nicht mehr allzu lang ausleben darfst?
Wir alle wissen, dass wir alle dann nur ein endliches Leben haben. Wie ich 50 Jahre war und mir mal vorgestellt habe, was wird sein, wenn du 80 bist? Da hat mir das ein bisschen Angst gemacht mit 50, aber jetzt macht es mir keine Angst mehr. Und ja, ich weiß, also mein Vater ist 86 Jahre alt geworden, da gebe ich mir also noch 6 Jahre. Oder meine Mutter 94, dann habe ich noch etwas mehr, aber... So ist das Leben eben und damit zu hadern und das niederzumachen. Solange wir ohne Rollator, ohne Schwierigkeiten, ohne Hilfe selbstständig leben können, solange soll man eigentlich das Leben als Geschenk nehmen. Und ich merke eigentlich immer wieder, denke mir, mei, geht es dir gut, mei, bist du glücklich? Und ich kenne so viele Leute, wo man sagt, die Voraussetzungen, dass du extrem glücklich, sie sind gegeben, die sind richtig, also mit ein paar hundert Millionen abgefüllt, Euro und Vermögen hier und da und dort und die sind nur am Jammern und nur am Klagen und das heißt, Mai, also Entschuldigung, dir geht's so gut, du hast so viele Möglichkeiten, wo bleibt dein Lachen, wo bleibt deine Gesinnung zum Leben, die Offenheit, die Freude? Und das nenne ich Talent zum Glück.
Da fehlt auch an Dankbarkeit, muss ich sagen. Mich ärgert das immer, weil ich sage, seid doch mal dankbar.
Das ist mit ein Teil des Talents zum Glück. Man muss immer, ich kann ja sagen, ja, das habe ja ich geschrieben, das habe ich gesungen, deswegen bin ich erfolgreich. Nein, ich bin erfolgreich, weil das Publikum es geliebt hat und es in sich aufgenommen hat und mir diese Sympathie, diese Liebe, diese Freude, die sie dadurch empfunden haben, durch Mandosine oder Barfuß oder Tränenlügendich, die mir zurückgeben. Und deswegen, ja, das ist Glück. Und das muss man auch, wenn man schon mal glücklich ist, dann muss man, schöne Zeile bei Wunder gibt es immer wieder, Wunder gibt es immer wieder, wenn sie dir begegnen, musst du sie auch sehen. Also das ist eine sehr wichtige Lebensweisheit. Da gehen Leute an ihrem Wunder, an ihrem Glück einfach vorbei und naja, das ist ja... Aber nein, freu dich einfach, wenn du Glück hast. Freu dich und sei stolz, wenn dir was gelingt.
Michael Holm fängt das Hadern nicht mehr an und das finde ich einfach großartig.
Nein.
Michael, vielen, vielen Dank. Es ist wie auftanken, wenn man mit dir spricht.
Ja. Also lad mich nächste Woche wieder ein.
Natürlich.
Ich bin wieder da, dann tanken wir gemeinsam.
Einmal in der Woche tut
alles
das richtig
klar,
gut.
Unbedingt.
Ich danke dir. Viele, viele Grüße zu Hause.
Dankeschön.
Danke dir.
Dankeschön. Servus, für Gott. Auf Wiedersehen.
Assenheimers Promi Talk. Jede Woche neu in der SWR 4 App und natürlich in der ARD Audiothek. SWR 4. Da sind wir daheim.